Im Herzen eines jeden Adligen schlummerte ein unheilbares Gefühl der Unsicherheit. Bisher war Hrathen noch keinem einzigen Adelsmann begegnet, der nicht zumindest bis zu einem gewissen Grade glaubte, dass die Bauern hinter seinem Rücken über ihn lachten. »Der Schuh-Korat erkennt die Gefahr nicht«, fuhr Hrathen fort. »Die koratischen Geistlichen unternehmen nichts, um die Elantria anzuprangern und nähren auf diese Weise die Hoffnung des Volkes. Denn obwohl es irrational sein mag, wollen die Menschen doch glauben, dass Elantris wiederhergestellt wird. Sie malen sich aus, wie prächtig es einst war, und ihre Erinnerungen sind noch durch ein Jahrzehnt der Legendenbildung ausgeschmückt. Es liegt in der menschlichen Natur zu glauben, dass andere Orte und andere Zeiten besser sind als das Hier und Jetzt. Wenn ihr je wirklich über Arelon herrschen wollt, meine lieben erlauchten Freunde, dann müsst ihr die törichten Hoffnungen eures Volkes zunichte machen. Ihr müsst einen Weg finden, die Menschen aus Elantris Bann zu befreien.« Der junge Idan nickte eifrig. Unzufrieden schürzte Hrathen die Lippen. Der adlige Jüngling hatte sich zu leicht beeinflussen lassen. Wie so oft war der lauteste Mann gleichzeitig auch der unkritischste. Hrathen ignorierte Idan und schätzte die Mienen der anderen ab. Sie wirkten nachdenklich, aber nicht überzeugt. Der reifere Telri saß still im Hintergrund, rieb den großen Rubin an einem seiner Ringe und beobachtete Hrathen mit grüblerischem Gesichtsausdruck. Ihre Unsicherheit war gut. Männer, die so wankelmütig wie Idan waren, nützten ihm nichts. Wer sich derart leicht für eine Sache gewinnen ließ, ließ sich genauso rasch wieder abwerben. »Sagt mir, Männer aus Arelon«, meinte Hrathen, indem er seine Argumentationstaktik leicht veränderte, »habt ihr die Länder des Ostens bereist?« Einige nickten. In den letzten Jahren war eine regelrechte Besucherflut aus Arelon durch das alte Fjordellische Reich gereist. Hrathen hegte den starken Verdacht, dass die neue Aristokratie von Arelon, die sich noch unsicherer fühlte als die meisten Adligen, einen gewissen Grad an Kultiviertheit unter Beweis stellen wollte, indem sie mit Königreichen wie Svorden, dem kulturellen Zentrum des Ostens, Umgang pflegte. »Wenn ihr die mächtigen Länder des Ostens besucht habt, meine Freunde, dann kennt ihr den Einfluss derer, die sich mit der deretischen Priesterschaft zusammengeschlossen haben.« Einfluss war vielleicht eine Untertreibung. Östlich des Dathreki-Gebirges herrschte kein König, der sich nicht öffentlich zum Schuh Deret bekannte, und die begehrenswertesten und lukrativsten Regierungsposten fielen immer an Menschen, die Yadet fleißig verehrten. In Hrathens Worten schwang ein stillschweigendes Versprechen mit und, egal was sie an diesem Abend sonst noch diskutierten, egal welche anderen Argumente Hrathen anführen würde, dieses Versprechen würde ihm die Unterstützung der Männer einbringen. Es war kein Geheimnis, dass deretische Priester reges Interesse an Politik besaßen, und die meisten Menschen wussten, dass die Billigung von Seiten der Kirche gewöhnlich ausreichte, um den politischen Sieg sicherzustellen. Dies war das Versprechen, das zu hören die Adligen hergekommen waren, und dies war auch der Grund, warum die Klagen des theoischen Mädchens sie nicht beeinflusst hatten. Theologische Streitfragen waren diesen Männern völlig gleichgültig. Schuh Deret oder Schuh Korat, das war ihnen einerlei. Sie benötigten lediglich die Gewissheit, dass eine plötzliche, offen zur Schau getragene Frömmigkeit ihrerseits im Gegenzug mit weltlichem Segen belohnt werden würde, sehr greifbarem Segen, der sich in bare Münze umsetzen ließ. »Genug Wortspielerei, Priester«, sagte Ramear, einer der jüngeren Adligen. Er war der zweite Sohn eines unwichtigen Barons, ein Mann mit Habichtsgesicht und einer scharf geschnittenen aonischen Nase, der für seine Direktheit bekannt war, ein Ruf, den er anscheinend verdient hatte. »Ich will versprechen. Wollt ihr damit sagen, dass ihr uns größeren Besitz garantiert, wenn wir zum deretischen Glauben übertreten?« »Yadet belohnt seine Anhänger«, sagte Hrathen unverbindlich. »Und wie wird er uns belohnen?« wollte Ramear wissen. »Der Schuh Deret hat keinerlei Macht in diesem Königreich, Priester.« »Lord Yadet hat überall Macht, mein Freund«, sagte Hrathen. Um weiteren Forderungen zuvorzukommen, setzte er hinzu, Es stimmt, dass er bisher nur über wenige Anhänger in Arelan verfügt. Doch die Welt ist voller Dynamik und kaum etwas kann sich Jadets Reich entgegenstellen. Denkt an Duladel, meine Freunde. Arelan ist so lange unberührt geblieben, weil wir uns bisher nicht die Mühe gemacht haben, das Land zu bekehren. Eine Lüge, aber nur eine kleine. Das erste Problem ist Elantris. Entfernt Elantris aus den Köpfen der Menschen und sie werden sich vom Schuh de Red angezogen fühlen. Der Schuh Kurat ist zu friedlich, zu träge. Jadet wird im Bewusstsein der Menschen wachsen und während dies geschieht, werden sie nach Leitbildern in den Reihen der Aristokratie suchen, nach Männern, die die gleichen Ideale wie sie selbst vertreten. »Und dann werden wir belohnt werden?« erkundigte sich Ramear spitz. »Das Volk wird niemals Herrscher akzeptieren, die nicht den gleichen Glauben haben. Wie die jüngste Geschichte gezeigt hat, meine Freunde, sind Könige und Monarchien nicht gerade zeitlos.« Ramear setzte sich zurück und dachte über die Worte des Priesters nach. Hyrathen musste immer noch vorsichtig sein. Es war gut möglich, dass ihn letzten Endes nur ein paar der versammelten Männer unterstützten, und er wollte den übrigen keinerlei Beweise gegen sich in die Hände liefern. König Iadon mochte nachsichtig sein, was die Religion betraf, aber er würde Hyrathen nicht lange predigen lassen, wenn er so etwas wie Hochverrat witterte. Später, sobald Hyrathen einmal das Gefühl hätte, seine adligen Grünschnäbel fest überzeugt zu haben, würde er ihnen konkretere Versprechen geben, und egal, was Hyrathens Gegner sagen mochten, auf seine Versprechen war Verlass. So ungern er mit Männern arbeitete, deren Treue sich kaufen ließ, war es doch ein festes Dogma des Schuh de Red, dass Ehrgeiz belohnt werden sollte. Abgesehen davon war es förderlich, für seine Aufrichtigkeit bekannt zu sein, und wenn es nur war, um in entscheidenden Augenblicken überzeugend lügen zu können. »Es wird dauern, eine ganze Religion zu stürzen und durch eine andere zu ersetzen«, gab Varen, ein dünner Mann mit weißblondem Haar, grübelnd von sich. Varen war für seine strenge Frömmigkeit bekannt, und es hatte Hyrathen sehr überrascht, dass der Adlige seinen Cousin Idan zu dem Treffen begleitet hatte. Anscheinend beruhte Varens berüchtigte Gläubigkeit nicht so sehr auf religiösem Eifer, als vielmehr auf politischem Kalkül. Ihn und seinen Ruf für Hyrathens Sache zu gewinnen, würde äußerst hilfreich sein. »Ihr würdet euch wundern, mein junger Lord Varen«, sagte Hyrathen. »Bis vor kurzem war Duladel noch der Sitz einer der ältesten Religionen dieser Welt. Mittlerweile ist diese Religion, soweit es fjordellische Chronisten beurteilen können, völlig ausgelöscht, zumindest in ihrer Reihenform.«
»Ja«, sagte Varen, »aber der Zusammenbruch des jeskerischen Glaubens und der Duladenischen Republik sind Ereignisse, denen eine jahrelange, vielleicht sogar jahrhundertelange Entwicklung vorausgegangen ist.«
»Aber ihr könnt nicht leugnen, dass sich der Machtwechsel, als es einmal soweit war, schnell vollzogen hat.« Varen hielt inne.
»Ja, das ist richtig.«
»Der Sturz der Elantria hat sich ebenfalls rasch ereignet«,